Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffen darf. Und manchmal wird dieses Format hier nicht nur der Ort für spannende Begegnungen, sondern auch ein Dokument für die turbulente Zeit, in der sich die Spielebranche nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit derzeit befindet. Und genau so ist es auch mit dieser Folge passiert. Wie fange ich da an? Wie beschreibe ich, was hier passiert ist? Also, vor einiger Zeit, jetzt zum Zeitpunkt dieser Anmoderation, während ich diese Worte aufnehme, traf ich Frauke Furch, eine Illustratorin, deren Arbeit ich schon seit längerer Zeit verfolge und die ich für einen ganz fabelhaften und faszinierenden und sympathischen Menschen halte. Und sie habe ich eingeladen, um mit ihr zu sprechen, vor allem über ihren Job als Illustratorin beim deutschen Entwicklerstudio Studio Fitzbin. Studio Fitzbin gibt es schon eine ganze Weile, nämlich seit 2011. Die haben eine ganze Reihe von Spielen gemacht, die ich ganz fantastisch finde, zum Beispiel Say No More oder Minute of Islands, ein Spiel, das einen ganz besonderen Look auch hat. Sie sind auch bekannt für The Inner World. Und jetzt auch als nächstes für das Spiel Rainbreaker, eine Klopperei, sage ich mal. Ein Spiel, das auf den ersten Blick erinnert an Hades, aber das ich und viele andere jetzt schon entdeckt habe als ein Spiel, das so viel mehr zu bieten hat. Das soll Ende März jetzt erscheinen. Und hat mich auf der Gamescom, als ich es letztes Jahr sehen durfte, ganz fasziniert, weil es unter anderem so einen ganz besonderen Look hat. Es ist schwer in Worte zu fassen. Es ist ein Blend aus 3D und 2D. Die Texturen wirken angenehm ölig. Ich weiß, ich finde nicht die richtigen Worte dafür, aber unter anderem darüber wird es in der Folge gehen, denn Frauke hat ganz entscheidend an diesem Look und an der Präsentation und an der Inszenierung dieses Spiel mitgewirkt, und deswegen war es für mich hochinteressant, sie ein bisschen darüber auszuquetschen, wie sie denn unter anderem dafür sorgt, dass der Look ein Grund sein könnte, warum die Menschen vor dem übervollen Spielregal auf Steam stehen bleiben und sagen, Mensch, da greife ich doch mal zu. So könnte die Anmoderation im Grunde lauten, wenn nicht das passiert wäre, was jetzt ganz kürzlich, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der Anmoderation vor im Grunde 3-4 Tagen passiert ist, nämlich die Meldung, dass Studio Fitzbin schließen muss. Und damit wird aus Rainbreaker nicht nur das nächste Spiel von Studio Fitzbin, sondern auch das letzte Spiel. Ursache dafür ist eine nach wie vor anhaltende Einsparungswelle des schwedischen Mutterunternehmens Thunderful, die sich nun dazu entschlossen haben, bei Studio Fitzbin die Lichter ausgehen zu lassen. Und das ist eine Meldung, eine Neuigkeit, die war noch nicht bekannt und vielleicht auch noch nicht beschlossen, als Frauke und ich uns zusammensetzten. Auf jeden Fall kann ich sagen, Frauke wusste noch nichts davon, was passieren könnte. Das zumindest ist mein Eindruck in dem Gespräch. Und deswegen wurde diese Unterhaltung zu so einem ganz eigenartigen Zeitdokument jetzt, das protokolliert, wie schnell es in dieser Branche leider momentan gehen kann. Das ist besonders bitter, nicht nur, weil viele Menschen jetzt ihren Job wohl verlieren und sich nach einem neuen Ort umsuchen müssen, wo sie arbeiten können, sondern auch, weil wir zum Ende unseres Gesprächs noch das Thema aufgemacht haben, wie Frauke mit dieser omnipräsenten Bedrohung umgeht, dass eben die Branche an einem keinen guten Ort ist und auch bei ihr vielleicht irgendwann der Arbeitsplatz in Gefahr sein könnte, wenn zum Beispiel Rainbreaker kein großer Erfolg werden sollte, zumindest nicht der Erfolg, den sich das Entwicklerteam verspricht. Und jetzt ist es eben passiert, unabhängig vom Release und vom Erfolg von Rainbreaker, reiht sich Studio Fitzbin damit in eine ganze Aufzählung von Studios ein hier aus Deutschland, die zuletzt schließen mussten, Mimimi Games, Flying Sheep, Threaks, Piranha Bytes. Und deswegen ist heute die Stimmung in der Anmoderation etwas gedrückt. Aber ich glaube, das seht ihr mir nach, denn der Anlass ist einfach ein trauriger, diese Anmoderation neu aufzunehmen. Die Folge war eigentlich schon eingeplant und vorbereitet. Es war auch eine andere Anmoderation natürlich, ein anderer Titel für die Folge. Aber dann ist das alles passiert und deswegen habe ich das zum Anlass genommen, hier nochmal alles neu aufzunehmen, die Anmoderation und den ganzen Kram. Genau, und euch das als vorweg mitzugeben, bevor die Folge dann startet, damit ihr wisst, dieses Gespräch fand vor dieser Meldung statt. Nichtsdestotrotz natürlich ein spannendes Gespräch, natürlich ein interessantes Gespräch, ein Gespräch, in dem ich Frauke zum allerersten Mal persönlich kennenlernen durfte, aber das natürlich so jetzt einen Beigeschmack bekommen hat. Ja, nun ist es so. Ich kann euch da draußen nur ermutigen, zum einen jetzt auch ganz unabhängig von der Studioschließung von Fitspin, Rainbreaker auf dem Schirm zu haben. Es ist ein Spiel, das sehr viel mehr zu bieten hat, als man glauben sollte, weil man, glaube ich, versucht es zu sagen, naja, es ist halt ein deutsches Hades, aber das ist es nicht. Es hat mehr als das. Ich konnte es, wie gesagt, schon spielen, zuletzt während des Steam Next Fest, wo es auch eine Demo gab. Und zum anderen möchte ich euch, glaube ich, einladen, vielleicht eure, ja, wie sage ich das? Am liebsten möchte ich sagen, deutsche Spiele zu kaufen, um diese Studios hierzulande zu unterstützen. Aber das ist ja eigentlich auch Quatsch, weil, ne, wer weiß, wie euch die Spiele gefallen, die es da draußen so gibt. Ich glaube, was ich sagen möchte, ist, dass ich euch einladen will, euch zumindest dessen bewusst zu machen, wie viele Menschen unermüdlich an den Spielen arbeiten, jetzt nicht nur aus Deutschland natürlich, die da bei uns auf den Festplatten oder auf den Bildschirm landen. Das ist etwas, was man schnell vergisst. Da sitzt man dann vor seinem Puppelschreibtisch und denkt sich, oh Mann, ein Glitch. Ich gebe das Spiel zurück. Ich beschwere mich, ich schreibe ein negatives Steam-Review. Stattdessen, glaube ich, möchte ich eigentlich nur sagen, ich appelliere an etwas Gutmütigkeit, an etwas, ja, Bedacht und Wertschätzung, die man durchaus ein bisschen hegen und pflegen kann für all die Menschen, die sich da echt reinhängen, Spiele für uns zu machen. Ja, das möchte ich sagen. Ansonsten würde ich behaupten, los geht's mit dieser Folge, diesem Gespräch zwischen Frauke Furch und mir. Eine ganz fantastische Illustratorin, wahnsinnig talentiert und so sympathisch. Und ich wünsche ihr das Allerbeste für die Zukunft. Und ich wünsche dem gesamten Team von Studio Fitspin das Allerbeste für die Zukunft, dass der Fall, wohin auch immer, möglichst weich sein wird und vielleicht neue Wege aufmachen wird, die vorher nicht in Sicht waren. So, jetzt nehme ich nochmal einen Schluck Wasser. Oh Gottes Willen. Oh nein, ach. Es ist passiert. Du, vielleicht kannst du es dir ja vorstellen. Es ist passiert. Wasser auf der Tastatur, auf dem Numblock und auf meiner Hose. Das ist mir jetzt egal. Wir ziehen das jetzt durch. Moment, ich nehme.
Wir sind einfach cursed. Das ist.
Ja, aber das erlaubt mir einen schönen Weg zu dem, was ich dich zuallererst fragen wollte. Und zwar, das hat noch gar nichts mit deiner Arbeit zu tun, aber ich brauche den Austausch mit Menschen. Mhm. Fühlt sich deine Woche und vielleicht womöglich auch dein Jahr 2025 auch so zäh an wie meines?
Oh mein
Gott.
Es
ist wirklich so ein Gefühl, als würdest du, oh, das ist ein treffendes Bild, glaube ich. Vielleicht kennst du das, wenn du in so eine Kneipe reingehst und dann trittst du direkt nach dem zweiten Schritt schon in irgendwas Klebriges und den ganzen Abend über hast du dieses komische Klebegefühl am Schuh und alles ist so ein bisschen schwieriger und auch unangenehm und du willst eigentlich nur heim und duschen.
Ja.
Und so fühlt sich 2025 bisher an. Wie ist es bei dir?
Yes, Achtung, ich hab auch so einen ähnlichen Vergleich. Kennst du das, wenn du im Winter unterwegs bist und hast Stiefel oder halt dicke Schuhe an und hast eigentlich so Wollsocken, Kuschelsocken da drin an und du gehst aus dem Haus und merkst, wie dein Socken runterrutscht
oh
im
Gott.
Schuh und sich so in der Mitte des Fußes so sammelt als Wulst und
ja.
Dann muss man die ganze Zeit rumlaufen und es nervt, aber der
ja.
Schuh ist zu groß, als dass man reinkäme, um den Socken
ja.
wieder richtig zu rücken.
Ja, und
so
es wird
ungefähr
noch schlimmer.
Fühlt sich bei mir an.
Und es wird noch schlimmer. Dann denkt man sich, um Gottes Willen, ich muss das korrigieren, wo kann ich mich hinsetzen? Man erspäht eine Bushaltestelle und setzt sich dahin als einzige Person. So, und während man an der Bushaltestelle sitzt und den Fuß da rauspackt, kommt der Bus und der Fahrer wäre eigentlich weitergefahren, aber weil der jemand rumsitzt, nämlich wir, sagt er, ach scheiße, okay, dann fährt der rechts ran und dann denken wir uns, ich brauche den Bus gar nicht, aber aus Höflichkeit, weil man es gelernt hat, steigt man ein. So, und jetzt sitzt man im Bus und versucht herauszufinden, alles klar, Herr Busfahrer, wohin fahren Sie eigentlich? Es stellt sich heraus, das ist der Flughafen-Bus-Transfer und man fährt nach Frankfurt-Hahn und so weiter und so fort.
Nach Frankfurt-Hahn auch noch.
Ja,
das ist halt echt das Ende.
Ja, ich dachte
das
mir,
Ende der Welt.
Ich dachte mir, dass du damit was anfangen kannst. Ich habe mich ja auf das Gespräch vorbereitet. Ich habe dich ja hier geografisch vor Augen. Da kommen wir nochmal drauf. Aber das ist auf jeden Fall schon mal auf eine Weise beruhigend, aber auch schlimm, zu wissen, es geht auch anderen Menschen wie mir.
Mhm.
Darf ich fragen, du als kreativer Mensch, ist dann eines deiner Ventile zu sagen, komm, ich zeichne einfach irgendwas? Ist das ein Weg dann für dich?
Ja, das kommt auf den Tag an. Manchmal bin ich abends, kann ich nicht mehr vor Bildschirmen sitzen, weil ich bin halt eher so der digitale Artist. Und dann denke ich mir, naja, wobei die Aussage, ich kann heute nicht mehr vor einem Bildschirm sitzen, wird dann nicht so durchgezogen, weil dann sitze ich auf dem Sofa vorm Fernseher.
Ja, man kennt's, ja.
Aber wenn ich mal dann merke, ich habe noch hier kreative Energie, die ich irgendwie loswerden muss, oder ich muss mich irgendwie ablenken oder bin gerade sonst irgendwie motiviert, dann sitze ich auch auf dem Sofa, aber dann zeichne ich meistens auf meinem Tablet ein bisschen vor mich hin.
Apropos Zeichnen, wann ist dir eigentlich im Leben aufgefallen, ich kann gut zeichnen? Es kann jetzt auch sein, dass die Antwort ist, ich glaube bis heute nicht, dass ich gut zeichnen kann. Ich nehme das direkt vorweg, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Künstlerinnen und Künstler oft also sehr kritisch mit ihrer eigenen Arbeit sind. Und ich sitze davor und denke mir, wow, wenn an der Sixtinischen Kapellendecke noch Platz wäre, würde ich das da gerne antackern. Aber die Menschen sagen, um Gottes Willen, hoffentlich merkt niemand, dass ich meinen Job gar nicht kann. Und ich kann direkt vorwegnehmen, ich finde deine Sachen, die ich auch gefunden habe hier in Vorbereitung auf diesen Podcast, ganz toll, ganz toll. Das heißt, das gilt schon mal nicht als Antwort.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich glaube, man ist immer mit sich selbst ein bisschen kritisch mit seiner Arbeit, weil man ja immer so ein bisschen einen Perfektionismus dann auch entwickelt und sich selbst, also man sieht dann eher immer die Sachen, die man gerne hätte erreichen wollen, und nicht die, die man erreicht hat, glaube ich, wenn man auf seine eigene Arbeit guckt. Ja. Also manchmal, nicht immer. Stopp, was war jetzt nochmal die ursprüngliche Frage?
Wiederhole ich sehr gerne, gar kein Problem. Also folgendes, ich bin auch tatsächlich gerade, ich muss mich zusammenreißen, jetzt kann ich es an der Stelle sagen, im Vorgespräch, ich weiß nicht, ob ich es in der Anmoderation thematisiert habe, habe ich dir erzählt, dass ich in meiner niemals endenden Weisheit kurz vor dieser Aufnahme meinen Tischgeschirrspüler eingeschaltet habe. Den Lärm habe ich unterbunden durch eine Konstruktion, ich habe eine Jacke über dieses Gerät gehängt. Und jetzt kann ich sagen, warum ich es nochmal kurz zum Thema mache, wenn wir hier gerade nochmal eine Pause machen. Ich habe eben gemerkt, während du erzählt hast, habe ich nochmal hingeguckt und gesehen, die Jacke habe ich angehangen auf die Kipptür. Das heißt, es kann sein, dass im Laufe der nächsten, lass es 20 Minuten sein, die Jacke zu schwer wird und die Tür aufreißt während des laufenden Betriebs der Tischgeschirrspülmaschine. Das ist der Spannungsbogen, den gönne ich uns beiden. Ich wollte es nur schon mal erzählt haben.
Ja. Das, ich finde das gut, dass wir so ein bisschen Druck im Hintergrund haben. So ein bisschen. Es könnte passieren, es könnte nicht passieren. Also wenn ich auf einmal von deiner Seite großes Gepolter und das Geräusch von einem Tsunami, der aus der Geschirrspülmaschine rauskommt, höre, dann weiß ich, was los ist.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir halten drauf, egal was passiert. Das kann ich dir sagen. Das ziehen wir heute durch. So,
ein bisschen Leben am Limit muss ja dabei sein.
Ja, durchaus. Also nochmal zur Frage, genau. Wann du im Leben gemerkt hast oder dir gedacht hast, vielleicht auch zum ersten Mal, sag mal, ne, vielleicht auch mit Blick nach links und rechts an der Schulbank, ich glaube, ich kann das ganz gut.
Ja, Schulbank passt ganz gut. Also ich glaube, das ist oft so bei Leuten, die dann auch gerne zeichnen oder sich irgendwas Künstlerisches zum Beruf machen, dass man das halt so als Kind bisschen schon merkt, dass es einem mehr Spaß macht zu malen und zu zeichnen. Ich habe dann irgendwann angefangen, so in der 10. Klasse rum Porträts zu malen von meinen Freunden, immer als Geburtstagsgeschenk. Das ist halt immer, auch wenn man gut kreativ unterwegs ist, man hat es einfacher, den Leuten was zum Geburtstag oder zu Weihnachten zu schenken. Ja. Aber man hat dann auch irgendwie immer den Druck, sich selbst nochmal zu übertreffen mit dem letzten Geschenk. Und genau, ich habe dann damals angefangen, immer Porträts zu malen für meinen Freundeskreis und bin dann so da reingerutscht und war dann auch lange auf der Schiene unterwegs. Ich will was Richtung Illustration auch wirklich machen beruflich. Also so klassisch, was einem dann so einfällt, Kinderbuchillustration und so.
Ja, ich habe hier auf meinen Notizen stehen, im Sommer 2021 hast du abgeschlossen, also da lief das dann schon vorher, das Bachelorstudium des Grafikdesigns an der Hochschule Rhein-Main. Das bedeutet, aus diesem Erkenntnis heraus, ich glaube, ich kann das ganz gut, folgte dann tatsächlich auch ein Studium eben des Grafikdesigns. Du hast eben schon gesagt, angerissen, Kinderbuchillustratorin hättest du dir zum Beispiel vorstellen können. Spielte denn da zu dem Zeitpunkt auch schon der Gedanke eine Rolle, vor allem zu Beginn deines Studiums, weil was im Studium passiert ist, glaube ich, habe ich schon herausgefunden, aber vor dem Studium, dazu kommen wir auch noch, vor dem Studium spielte das mal eine Rolle, dieser Gedanke, ich könnte ja auch in die Welt der Videospiele rein?
ich glaube, ich habe nie wirklich drüber nachgedacht, dass das ja ein Berufsfeld ist, was es gibt.
Okay.
Ich war dann so relativ eingeschossen auf diesen Illustrationsgedanken und dann habe ich stumpf, glaube ich, gegoogelt, was man dafür studieren muss, um das machen zu können.
Ja.
Oder was man da für eine Ausbildung machen muss. Und dann bin ich auf Grafikdesign rübergerutscht, weil es sehr viele Studiengänge damals gab an verschiedenen Hochschulen, die eben so eine Grundausbildung an Illustration, Zeichnen, Fotografie, Webdesign, Grafikdesign, allem Möglichen halt unter diesem Grafikdesign oder manchmal heißt es auch Kommunikationsdesign Schirm zusammengefasst haben.
Mhm.
Und da habe ich mir dann damals gedacht, ja, das klingt doch ganz cool, da kann man ein bisschen was ausprobieren, lass mal machen. Und habe dann auch schon schnell mir gedacht oder gelernt und gemerkt, ja, Freelance-Illustration oder generell so Freelance-Arbeit, wo man selbst sich seine Kunden suchen muss und selbst seine Arbeit so bewerben muss, das ist nicht so meins.
Oh.
Wenn ich dann auch von Freunden mitbekommen habe, die irgendwie mit ihrer Fotografie selbstständig werden wollten oder richtig freischaffende Künstler.
Ja,
Und das war mir dann zu heftig. Und dann bin ich eben während dem Studium, dadurch, dass ich verschiedene Disziplinen ausprobieren konnte, schnell in Richtung Animationsfilm eher gerutscht.
Und ja,
genau.
Dieses laute Ja, entschuldige, da bin ich direkt holpernd reingesprungen, weil da habe ich nämlich was entdeckt bei der Recherche, wo ich mir dachte, holy shit, das ist ja super cool. Und zwar, da musst du sofort korrigierende Blutgrätsche reinwerfen, wenn ich da etwas Falsches sage. Das war deine Abschlussarbeit, da hast du einen Trailer gestaltet für ein fiktives Spiel namens Blood in the Water und ohne Witz, die Leute da draußen haben es jetzt nicht vor Augen, leider, aber also das sieht ja so fantastisch aus.
Oh mein Gott, das alte Ding, das ist crazy, dass du das gefunden hast.
Ja klar, ich bereite mich doch hier vor, was denkst du denn? Nee, ganz fantastisch. Also ohne Witz, das sieht abgefahren aus. Und ich habe auch ein kleines Interview mit dir dazu gefunden, wo du über diese Arbeit dahinter sprichst. So ein Kurzinterview war das. Hochfaszinierend. Guckst du da noch stolz drauf zurück auf diese Abschlussarbeit? Oder wie sind deine Gefühle im Hinblick darauf?
Ja, es geht so. Ich habe da war ein bisschen zu ambitioniert, glaube ich, bevor ich die Abschlussarbeit angefangen hatte, weil wir konnten uns halt irgendein Abschlussprojekt aussuchen, was wir machen wollten. Und ich habe ein bisschen zu ambitioniert angefangen in dem Sinn, dass ich mir gedacht habe, ja, noch nie was mit Videospielen gemacht, aber ich mag Videospiele. Vielleicht kann ich ja mal hier irgendwie so mit meinen Noob-Animationskenntnissen hier Konzept für ein Spiel erarbeiten und dann irgendwie so ein Level machen und habe dann sehr schnell durch meine eigenen nicht vorhandenen Skills und mein großes Prokrastinationstalent gemerkt, das ist ein bisschen unrealistisch in dem Zeitraum, den wir hatten. Und dann bin ich eben umgestiegen, diesen Trailer nur zu machen für das Spiel. Und das war dann auch das Richtige, weil da habe ich mich mit ausgekannt, wusste, wie man was animiert und habe sehr viel Spaß dabei gehabt, die Charaktere zu entwerfen und das eher so auf so einer konzeptionellen Ebene dann anzugehen. Und ich bin schon stolz drauf, was da draus geworden ist, aber ich glaube, wie es immer so ist, auch mit Abschlussarbeiten oder als dass man so zurückblickt und denkt, oh mein Gott, ich hätte das so viel besser machen können. Und ich meine, Bachelor-Abschlussarbeit oder auch Master-Abschlussarbeit ist ja für jeden eine stressige Zeit, egal was man macht und egal, ob es jetzt was Künstlerisches ist oder nicht. Und das ist so ein Zeitraum, der so verschwommen an mir vorbeigezogen ist. Ich hatte auf jeden Fall Spaß dabei, aber ich finde das lustig, dass du das findest, weil ich glaube, ich habe das gar nicht irgendwie in meinem Portfolio oder irgendwo.
Nee, da muss man ein bisschen dran arbeiten, um das zu finden, aber super spannend und ich fand auch so toll, da überschneiden sich zwei Zeitlinien und zwar dieses Blood in the Water, also wie gesagt, dieser Trailer, den du gemacht hast für ein fiktives Spiel, das es gar nicht gibt, das dreht sich dann um eben ein fiktives Spiel, das die Geschichte erzählt, unserer Welt quasi, vor allem mit dem Themenschwerpunkt Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung und auch anprangert die Konzerne und Unternehmen, die, wie alle wissen, dafür verantwortlich sind, hauptverantwortlich sind. Und das berührt ganz spannenderweise einen Podcast, den ich letztens hier bei OK Cool vorbereitet und produziert und veröffentlicht habe. Der drehte sich nämlich um das Themenfeld aktivistische Games, also Spiele, die aktuelle politische Situation und auch Brandherde aufgreifen und ganz gezielt und offensiv mit so einer Punk-Attitüde vielleicht zum Thema machen. Und da sah ich mich ganz viel wieder in dem, was du da vor vielen Jahren gemacht hast und da wollte ich mal fragen, woher kommt oder kam damals dieses Interesse an diesem Thema und vielleicht auch an dieser aktivistische Note, die da so mitschwingt, weil ich glaube, in diesem Kurzinterview hast du auch was begleitend dazu erschienen, erzählt, dass du auch in der Bildsprache und in der Farbwahl dich auch orientiert hast an Punk-Subkultur, an so alten, ne, so Rock'n'Roll-Heftchen und genau. Sowas. Woher, ist das was dir komplett so eigen ist, diese, ich sag mal, Subkultur? Oder ist das was du als Künstlerin für dich entdeckt hast, für diese Abschlussarbeiten?
Also spezifisch habe ich das damals schon eher für die Abschlussarbeit mir ausgesucht, in dem Stil zu arbeiten. Ursprünglich hat die Idee angefangen, generell dieses Thema von Umweltverschmutzung und was kann ich als Privatperson dagegen tun, versus was tun eigentlich die großen Firmen, die auch für sehr viel von dieser Umweltverschmutzung in dem Fall von meiner Abschlussarbeit ging es halt viel um Meeresverschmutzung, die dafür verantwortlich sind. Was tun die eigentlich dafür? Wenn ich hier jetzt schaue, ob ich meinen Wasserverbrauch reduziere oder meinen Plastikverpackungsverbrauch reduziere als Privatperson, dann ist das super, aber das stinkt einem dann schon ein bisschen, wenn man darüber liest, wie viel Müll trotzdem halt noch von großen Firmen produziert wird. Und man auch mal die Geschichte oder verschiedene Artikel durchliest über die Forschung zu Umweltverschmutzung, was ja schon vor Jahrzehnten angefangen hat, erforscht zu werden mit Klimawandel und so weiter. Mhm. Und wie das auch von verschiedenen Unternehmen diese Forschungsergebnisse ein bisschen versucht wurden, unter den Teppich zu kehren, weil halt herausgefunden wurde, wir haben hier so ein paar Ölfirmen, die machen sehr viel nicht so dolles Zeug für die Umwelt und die halt dann versucht haben, diese Forschungsergebnisse, dass die nicht veröffentlicht wurden. Dieser Kontrast zwischen, was kann ich als Privatperson tun und was machen große Firmen dafür, dass es der Umwelt besser geht und die ja schon Wut darüber, dass man sich da so ein bisschen hilflos dann fühlt, wenn eben nichts getan wird dagegen. Die hat mich damals inspiriert zu dem Projekt und deswegen bin ich in diese punkige oder ja eher so alte Rock'n'Roll-Poster-Schiene reingerutscht, stilistisch auch. Weil ich mir gedacht habe, hier muss irgendwas Lautes, irgendwas Buntes her, um so ein bisschen dieser Wut Ausdruck zu verleihen, die man fühlt, wenn man eben über das Thema nachdenkt.
Das ist ganz faszinierend, weil da greifen wir jetzt schon voraus, aber da kommen wir noch dazu, bei Rainbreaker, wo du ja jetzt mitarbeitest, bei Studio Fitzbin, das ist ja auch ein Spiel, was zumindest in der Bildsprache schon durchaus, sage ich mal, in derselben Nachbarschaft wohnt wie deine Abschlussarbeit, aber dann doch nochmal was Eigenes ist. Aber es ergibt so einen knallroten Faden, der da irgendwie sich so reingelegt hat.
Ja, das stimmt.
Das ist echt interessant. Da kommen wir aber nochmal dazu. Vorher nochmal kurz zurück zu dieser Zeit rund um die Abschlussarbeit. Du hast gesagt, und das finde ich ja hochfaszinierend, dass die Abschlussarbeit eigentlich der erste Moment war, wenn ich dich richtig verstanden habe, in dem jetzt Videospiele auch im Studiumskontext eine Rolle gespielt haben für dich. Ist das so gewesen, weil die Uni das vielleicht vorher gar nicht so zugelassen hätte oder kam das dir selber gar nicht in den Sinn? Also warum in Anführungszeichen erst so spät?
Bisschen von beidem. Ich habe in meinem Bachelorstudium, bin ich ziemlich schnell, wie gesagt, Richtung Animationsfilm gerutscht, aber da waren wir auch nur eine ganz kleine Gruppe an Studierenden, irgendwie so 10 Leute, die das bei uns wirklich gemacht haben im Studiengang und wir hatten 2 Dozenten, die sich damit auskannten, aber die eben dann die ganze Bildungsrichtung Animation abgedeckt haben. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, ich will mehr drüber wissen, mehr drüber lernen und habe mich dann entschieden, ein Auslandssemester zu machen. Und das habe ich dann wirklich in einem Studiengang, der nur Animationsfilm war, gemacht.
Wo war das, wenn ich frage?
In Amerika.
Ach, und wo da genau?
In Savannah, das ist an der Ostküste. Ja, das ist nicht so eine große Stadt, aber das College da, Savannah College of Art and Design heißt das, Das hat halt nur kreative Studiengänge.
Ist das in Georgia?
Genau.
Ich kenne Savannah, ohne Witz, und das ist jetzt wieder mal peinlich, aber jetzt habe ich schon angefangen zu erzählen. Ich kenne Savannah nur als Track für so ganz viele Nintendo 64 Rennspiele. Da gibt's ganz, ich habe das vor meinen Augen, Savannah, aber ich wusste bis eben nicht, ehrlich gesagt, wo das ist. Da hast du jetzt bei mir eine Lücke geschlossen.
Das ist auch wirklich, also das kennt man eigentlich nicht, außer in bei Forrest Gump die Bank, auf der er sitzt, die ist in Savannah. Nein. Aber ich weiß, ich glaube im Film nicht. Ich glaube, das ist da gefilmt worden. Aber
hast du die Bank gesehen? Warst du dort?
Ja,
hast du dich draufgesetzt?
Ja, die steht da halt so in so einem Park rum und
nein,
da sind ständig irgendwelche Leute unterwegs. Ja.
Wie war das?
Habe ich halt da gesessen, ne?
Och Mensch, nein, gib mir doch mal mehr jetzt hier. Ich werde es nicht schaffen, dahin in absehbarer Zeit.
Ich bin den Park entlang gelaufen.
Danke.
Und da ist ein Sonnenstrahl auf die Parkbank gefallen.
Sehr gut, das ist die
Sprache,
die ich spreche.
Dann habe ich mich berufen gefühlt.
Gut.
Tom Hanks saß auch da.
Jetzt glaube ich es dir nicht mehr. Jetzt habe ich mich verloren. Das war der eine Tropfen zu viel. Apropos, der Spülgang ist übrigens vorbei. Entwarnung für uns alle.
Hast du es überlebt? Das ist
ich habe noch nicht
gut
in die Ecke geschaut. Ich gucke da nicht hin, aber es klingt trocken.
Oh, dreh dich nicht um, pass
nee,
auf.
Nee. Okay, also Savannah, krass abgefahren. Und ein Semester war das?
Genau, das war ein Semester. Also ich bin 8 Monate da geblieben und das war ziemlich cool, weil das war auf einmal halt eine Uni, die nur auf kreative Studiengänge ausgelegt ist. So klassisch amerikanische Uni, Riesencampus, Riesenfachschaften. Das Gebäude, in dem die Animationsfakultät war, ist eine ehemalige Sargfabrik gewesen.
Oh, wow.
Es war ein riesiges Gebäude ohne Fenster. Oh. Da war es unfassbar warm drin. Unfassbar viele Computer eben. Da waren auch die Fakultäten für Special Effects und eben für Game Design in diesem Gebäude mit drin.
Mhm.
Und dadurch bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen, überhaupt mit anderen Leuten, die was Richtung Videospiele studieren oder lernen. Und da wurde mir dann auch erst bewusst, hey, ich kann mit den Sachen, die ich hier gerade im Studium mache, eigentlich auch in die Branche gehen. Und so ist das dann entstanden. Und da habe ich dann die Idee entwickelt für meine Abschlussarbeit, vielleicht doch anstatt halt einen kleinen Animationsfilm, was mit Videospielen zu machen.
Spannend.
Und jetzt dann ist das so ein Mix geworden.
Das ist ja wirklich hochspannend. Jetzt bin ich mal gespannt, wie jetzt folgendes Infofätzchen da reinpasst. Und zwar weiß ich, noch während des Studiums hast du bereits ein Praktikum angefangen bei Studio Fitzbin in Ludwigsburg.
Genau.
Die haben ja zwei Stationen quasi, zwei Außenposten in Berlin und in Ludwigsburg. Ist das dann nach diesem Auslandssemester gewesen?
Genau, das war direkt im Anschluss. Na, nicht ganz direkt, aber so ziemlich im Anschluss. Ich kam zurück und habe dann mir das Praxissemester als einziges Semester noch gefehlt. Und das war direkt am Anfang von Corona.
Ja, ja.
Und da war es schwer, einen Praktikumsplatz zu bekommen am Anfang. Und dann habe ich mich bei einigen Game-Studios auch beworben, ohne irgendwelche Vorkenntnisse.
Mhm.
Also wirklich nur mit meinem Grafikdesign-Animationsportfolio und hatte dann das große Glück, bei Studio Fitzbin einen Platz zu bekommen. Und das war dann auch, ich habe die Abschlussarbeit dann währenddessen, also während meines Praktikums gemacht.
Hast du die vorher schon mal irgendwie auf dem Schirm gehabt oder taucht die dann im Zuge der, wo kann ich mein Praktikum Recherche auf?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich hatte mir vorher schon mal allgemein so kleine Game-Studios in Deutschland angeschaut, weil ich wusste, ich wollte in Deutschland bleiben für mein Praxissemester und ich wusste, ich wollte in ein kleines Studio, also nicht irgendwie ein riesiges. Aber ich glaube, so sehr kannte ich mich generell nicht aus Game-Studios in Deutschland, bevor ich angefangen habe, mich zu bewerben. Also ich bin wirklich in die Branche reingerutscht.
Und tatsächlich dann, ich habe hier gerade nochmal eben nachgesehen, reingerutscht und ja dann auch wirklich quasi nahtlos dort geblieben auf das Praktikum, folgt dann die Arbeit dort als Werkstudentin, wenn ich das richtig minutiert habe. Und jetzt, Also wenn alles zusammenpasst, weil das wäre ja aufsehenerregend, ich erkläre es auch gleich, warum ich das Wort benutze. Wenn alles hier richtig zusammenpasst, hast du, warum lachst du denn jetzt schon?
Aufsehenerregend.
Ach, ja, was denn? Also pass auf, weil dann würde das bedeuten, dass du als Werkstudentin Artist noch, also noch in diesem Status, bevor du dann als Vollzeit-Artist dort angefangen hast, was ja heute jetzt der Fall ist, dass du noch als Werkstudentin Artist mitbetreut hast, das Spiel Lost at Sea.
Ja, das war noch ein Praktikum, glaube ich.
Das
war
wow, ganz das am ist
Anfang
ja noch
vom
krasser.
Praktikum.
Ja, weil ich sage deswegen aufsehenerregend und krass, weil das ist ja dann wirklich quasi ein also kommerzielles Spiel, eine Veröffentlichung, bei der du dann direkt offenbar irgendwo deinen Pinsel mit dem Spiel hattest, oder?
Genau, ich wurde dann erstmal musste ich überhaupt lernen, was überhaupt der Alltag bei einem Videospielentwickler ist. Mhm. Ich hatte noch nie irgendeine Game Engine benutzt, musste mich damit erstmal vertraut machen. Und als ich mein Praktikum angefangen habe, gab es gerade mehrere Projekte bei Fitspin am Laufen und da konnte ich eben so ein bisschen bei allem was mitnehmen. Von Projekten, die gerade abgeschlossen wurden, wie dann zum Beispiel Lost at Sea, zu Projekten, die gerade erst angefangen haben. Und das war natürlich mega interessant. Und so bin ich dann, ja, da reingerutscht.
Was war denn, ach so, vielleicht für die Leute da draußen, die das Spiel nicht auf dem Schirm hatten, oh, jetzt muss ich auch fieberhaft meinen Tab da öffnen, weil ehrlich gesagt, ich kannte das vor dieser Recherche auch nicht, dieses Spiel. Okay, Lost at Sea, ich versuch's mal jetzt improvisiert und da kannst du auch gerne nachkorrigieren, wenn du das doof findest. Ah, da höre ich schon die Tastatur, da wird selber nochmal nachgeschaut. Also,
ja, also das ist schon länger her.
Ja, das ist wirklich lange her. Lost at Sea, ein Spiel, das ich jetzt aus der Außenwahrnehmung gesehen habe, als so eine Art, ja, Walking Simulator, wo aber auch mehr zu tun ist, als nur herumzulaufen auf einer surrealen Insel und dort wird über die Blume quasi in Form vieler Metaphern und so sehr magisch fantasievoller Dioramen eine Geschichte erzählt, die ganz nah ans Herz gehen soll. Es soll gehen um eine Familiengeschichte, um die Vergangenheit einer Familie, um Leben und Tod, um die Beziehung der Familienmitglieder zueinander. Also so ein Spiel, wo du idealerweise, wenn alles klappt, davor sitzt und denkst so, boah, erstens, was für ein Fiebertraum und zweitens, holy shit, warum weine ich? Das ist so der Charakter des Spiels, den ich hier so aus der Ferne erkenne.
Das ganze Spiel, und ich muss mich gerade versuchen zu erinnern, weil ja, wie gesagt, das war ganz am Ende von, oder ganz am Anfang von meiner Praktikumszeit, das ist schon ein bisschen her. Deswegen habe ich davon nicht mehr so viel mitbekommen. Soweit ich weiß, ja, eine Geschichte wie in so einer Art Traumwelt.
Ja, ja.
Man läuft rum, man erkundet eine Insel und erlebt sozusagen Erinnerungen von einer Person und von verschiedenen Meilensteinen, die Person durchlebt hat.
Und was genau hast du da mitgewirkt?
Das ist, glaube ich, gar nicht so interessant zu erzählen, weil ich habe nur bei der QA-Phase dann am Ende noch mitgewirkt. Ich glaube, ich habe bisschen Konzeptart für UI gemacht, aber sonst also, war ich nur noch bei der QA dabei.
Ich finde es hochfaszinierend, aus vielen Gründen. Und der erste Grund ist, wie war es so als Gefühl, sage ich mal, dann direkt quasi bei so einer also kommerziellen Veröffentlichung mitzuwirken? Ich stelle mir das sehr aufregend vor.
Ja, also auf jeden Fall. Ich kam halt da rein, hatte, wie gesagt, erstmal keine Ahnung von nix und wurde dann von den Kollegen super nett und super toll, wurde mir beigebracht, wie ich in so einer Spieleentwicklung mitarbeiten kann. Mhm. Und dann anzufangen beim Ende einer Produktion eines Projekts war dann in dem Sinn interessant, weil halt alle jetzt schon länger an dem Projekt gearbeitet hatten und auch aufgeregt waren, das Projekt zu Ende zu bringen. Und das mit zu erleben, war auf jeden Fall cool.
Ja.
Und ja.
Ich finde es noch aus einer anderen Seite auch super interessant, weil nicht nur, dass du da schon mal so Einblicke in diese Prozesse bekommen hast, wie so ein Studio arbeitet, wie so ein Projekt zum Ende aussieht und Q&A und sowas, sondern auf der anderen Seite, leider muss man ja sagen, wenn man sich das von außen zumindest anguckt, scheint das Spiel ein nicht so großer kommerzieller Erfolg dann tatsächlich geworden zu sein. Also wenn man es auf Steam zum Beispiel ansieht, seit 2021 hat es 24 Reviews eingesammelt und steht bei größtenteils negativ. Und ich habe mir mal die Rezensionen so quer gelesen, was da so geschrieben wird. Und viele Leute bemängeln, wenn sie denn was zu bemängeln haben, also so grundlegende Dinge im Game Design, die kamen mit dem Spiel nicht gut zurecht. Manche aber sagten auch, dass die Optik ihnen nicht gefallen hat. Das war alles zu bunt, zu hell, als hätte man Fernseher falsch eingestellt. Und was mich interessieren würde, und deswegen thematisiere ich das auch, hat das, oder ich frage anders, wie hast du all das aufgenommen, als jemand, die quasi ganz neu in so ein Team reingekommen ist, so die Endphase von so einem Spiel miterlebt hat, selber da gar nicht so viel daran gemacht hat, aber wohl wahrscheinlich mitbekommen hat, okay, das Feedback da draußen ist ein anderes, als sich das Team erhofft hat. Wie hast du das alles so miterlebt?
Ja, das ist natürlich sehr schade gelaufen. Ich weiß jetzt von der Produktion, wie gesagt, nicht so viel, weil da war ich nicht dabei. Ich weiß, dass das ein sehr, ich will nicht sagen experimenteller Prozess war, aber dass es vom von der Vision oder von der Pre-Production, von der Konzeptphase des Spiels bis zum Ende der Produktion einen sehr großen Wandel gegeben hat, was das überhaupt sein soll, das Projekt, und ja, wie das umgesetzt wird. Da haben verschiedene Faktoren mitgespielt. Und wie gesagt, ich habe da nicht so den Einblick drauf.
Ja.
Ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn man so viel Zeit und Liebe in ein Projekt steckt und dann wird das nicht so aufgenommen, beziehungsweise es kommt leider nicht das ganz raus, was man gerne hätte.
Ja, ja.
Und das tat mir dann auch damals sehr leid. Aber ich weiß auch, wir hatten uns nicht so die Riesenhoffnungen gemacht. Also wir haben uns jetzt auch nichts vorgelogen und haben gesagt, boah, das wird das krasseste Spiel aller Zeiten.
Verstehe.
Also ich weiß noch, als ich reinkam, wussten wir, wir machen das Spiel fertig und wir machen das Beste draus, aber uns hat einfach auch noch Zeit gefehlt.
Okay, die Fallhöhe war also nicht so groß, dass dann die Enttäuschung vernichtend sein konnte.
Vor allen Dingen. Zur gleichen Zeit haben wir gerade zwei andere Projekte noch abgeschlossen, und zwar Say No More und Minute of Islands.
Ah, und toll, beide gespielt.
Die waren natürlich, da war viel, in die zwei Spiele haben wir viel größere Hoffnungen reingesteckt und auch viel, das wurde auch so belohnt.
Ja, das stimmt tatsächlich. Das sind die Spiele, ne? Die haben jeweils nochmal ganz eigene Spuren hinterlassen. Wie sehr warst du da in den beiden Prozessen involviert?
Minute of Islands war schon fertig, als ich dazu kam, oder gerade fertig. In der Woche, als ich bei Fitzpin angefangen hatte, hieß es, jetzt sind wir durch mit QA. Und bei Say No More habe ich das Ende noch mitbekommen. Ich habe gleichzeitig mit einem anderen Kollegen Praktikum gemacht, und der war bei Say No More sehr involviert, während ich halt bei Lost at Sea dann noch das Ende mitgenommen habe.
Ja.
Und das war natürlich auch sehr aufregend, weil von Say No More bin ich ein sehr großer Fan.
Ja,
Das war ein klasse Team, die da dran gearbeitet haben, und das macht auch immer noch Spaß anzuschauen.
Ja, mittlerweile, die beiden haben sich ja ausgegründet zu einem eigenen Indie-Studio, Wunderfax, mit Sitz in Berlin. Genau, und die haben dieses Spiel gemacht, wer es nicht kennt, also eigentlich, wie beschreibe ich das? Ich sag mal, ein Comedy-Game, aber auch mit so einer kritischen Note in Bezug auf das heutige Berufsleben. Also jetzt, ich versuche es irgendwie zu beschreiben, indem es eigentlich darum geht, in verschiedenen sozialen Situationen Nein zu allen möglichen Dingen zu sagen. Und das ist so ein Gag, der auch tatsächlich nicht alt wird. Also ich habe das sehr genossen. Das ist wirklich, das ist ein besonderes Spiel, und das wird auch nicht alt, leider oder zum Glück. Ich finde es auch deswegen interessant, weil ich bin auch froh, dass ich nochmal gefragt habe nach diesen beiden Projekten, weil dann ist es ja tatsächlich so, bis zu diesem Zeitpunkt, als du dann dort gearbeitet hast, waren um dich herum überall so Projekte, die schon in der Endphase waren oder eigentlich fertig. Ne? Überall hast du nochmal gewunken und gesagt, alles klar, ne, wenn ihr Hilfe braucht, da hinten ist mein Schreibtisch. Und dann kam ja jetzt wohl, und sag bitte, wenn ich da was übersehe, das Projekt, das du ja jetzt gerade auch noch begleitest, und zwar Rainbreaker. Ist es das gewesen, was dann als nächstes kam?
Ja, wir hatten noch damals ein paar Kundenarbeiten. Wir hatten eine App für Wissen macht A noch fertig gemacht. Ja. Und genau, danach kam eben erst die Prototypphase für Rainbreaker und dann die eigentliche Produktion. Und die habe ich komplett mitgenommen. Und das ist natürlich auch eine super Experience.
Ja. Und jetzt Rainbreaker, das große nächste Spiel eures Studios. Das glaube ich, verzeih mir, ich habe den Release-Datum gar nicht im Kopf, das ist ganz frisch angekündigt worden. Ich glaube im März, oder? Das
ja.
Ist jetzt, ja, genau.
Ja, Ende März.
Ich gucke gerade nochmal nach. Ich habe auch in der Anmoderation sicherlich dieses Datum gesagt.
18. März,
genau, 18. März, ich sehe es gerade vor mir, genau. Ist auch gerade in der Demo im Steam Next Fest. Ganz genau. Auch da erstmal grundsätzlich, damit wir wissen, wo du da überall den Pinsel dritten hattest. Wie sah deine Arbeit an dem Spiel bisher aus?
Oh ja, da kann ich sehr viel dazu erzählen. Also, genau. Wir haben gestartet an Rainbreaker als Prototyp. Und da haben wir noch ein bisschen rumprobiert, stilistisch, wohin soll das Spiel gehen, weil wir hatten vorher ja einerseits mit Minute of Islands ein sehr 2D-lastiges Game gemacht und bei Say No More haben wir 3D als Artstil gehabt und die haben sich ja schon sehr unterschieden. Und dann mussten wir erstmal klären, in welche Richtung wollen wir artmäßig jetzt bei Rainbreaker gehen. Und auch Gameplay-mäßig, weil Fitspin hat vorher immer sehr viel storybasierte Games gemacht. Und jetzt wollten wir ein Spiel machen, was auch im Gameplay sehr tief geht. Und dann habe ich während der Prototypphase viel Concept Art geholfen und auch dann Asset-Produktion für unser Prototyp-Level. Und als es dann in die richtige Produktion ging, war ich als Game Artist zusammen noch damals mit meinem Kollegen Tim und dann später kam unsere Artdirektorin Ruth dazu. Und das Art-Team ist dann immer weiter gewachsen und ich hatte überall so ein bisschen meine Finger mit im Spiel. Also von Concept Art und dann 3D, also Character Artist habe ich gemacht. Ich war beim Rigging dabei. Mhm. Ich habe texturiert, zusammen mit meinen Kollegen dann den Artstil entwickelt. Und ja, das waren sehr viele verschiedene Themen auf Artseite, die wir da behandelt haben. Und wie das bei einem kleinen Studio so ist, macht jeder von jedem ein bisschen.
Das ist übrigens ganz faszinierend. Ich habe gerade mal nachgesehen, Ruth Bosch war auch hier schon mal bei OKCOOL trifft zu Gast und zwar im Juli 2022. Und das könnte ja zusammenpassen etwa mit der Prototyping-Phase.
Genau, das war abgefahren. Kurz bevor sie bei Fitspin dann angefangen hat.
Das ist so abgefahren, ey, wie sich diese Fäden hier berühren alle, das ist ja großartig.
Ja, ne?
Das ist ja wirklich abgefahren. Okay, spannend. Rainbreaker, ich habe es in der Anmoderation schon ein bisschen beschrieben, wie man sich dieses Spiel vorstellen muss. Es gibt eine Sache, also die mich ganz besonders an diesem Spiel fasziniert. Ich habe es auf der Gamescom schon sehen dürfen. Ich habe die Demo jetzt auch frisch wieder runtergeladen und gespielt. Und es gibt eine Sache, meine Augen werden nicht müde, mir diesen Look anzusehen, weil ich finde diesen Look, es fällt mir so schwer, den in Worte zu fassen. Ich habe das Gefühl, ich habe sowas noch nicht in einem Spiel gesehen. Das ist so ganz schwierig in Worte zu fassen, weil klar, wenn man nur so mal kurz drauf schaut, denkt man sich, okay, ne, man erkennt das und man hat das vielleicht auch schon mal woanders erblicken dürfen. Aber wenn man sich das genau anguckt, so die Modelle, die Oberflächen, wie die so strahlen, wie als wäre da überall nochmal mit einer Ölflasche drüber gegangen, so ganz besonderer Look. Kannst du das mal zum einen nochmal den Leuten da draußen beschreiben, also wahrscheinlich besser als ich in jedem Fall, und auch mal erklären, wie erfindet man so einen Look? Mir geht's nie in den Kopf rein. Also man sitzt, also wie geht das?
Ja, super gerne. Da kann ich ganz viel drüber erzählen.
Ja, alles.
Das ist nämlich ein ganz interessantes Thema auch und es hat einen super interessantes Visual Development durchgemacht, das Spiel. Und zwar sind wir ja jetzt, fang mal an, wo wir jetzt angekommen sind. Nämlich ein, was wir nennen das 2.5D Art Style. Und zwar habe ich ja schon gesagt, wir haben sehr viele, wir haben Skills in 2D-Art, aber auch 3D und wir wollten einen Mix machen daraus, weil uns sehr wichtig war und wir sehr viel Spaß daran haben, wenn wir einen sehr handgemachten Stil zeigen können. Also wirklich was zeigt, dass wir unser Handwerk als Game Artists verstehen und aber was auch Spaß macht, sich anzuschauen. Und diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast mit dem, oh, du weißt gar nicht, wie du es beschreiben sollst. Das ist genau das, wo wir hin wollten. Das freut mich immer voll, wenn das jemand sagt.
Es ist halt wirklich so. Und ich muss auch nochmal kurz an der Stelle nochmal einfügen, nochmal betonen quasi. Es gibt Leute draußen, allein auch wegen der Spielmechanik, die ziehen da sehr schnell Vergleiche zu Hades. Und na klar, man sieht die Querbezüge ja total. Aber ich finde auch, das tut gerade dem Look eben nicht recht genug, weil, wie gesagt, wenn man hinsieht, merkt man, das Ding hat eine ganz andere Qualität nochmal als Hades. Das geht in eine echt andere Richtung und es lohnt sich bei diesem Spiel mal echt genau hinzugucken. Ich habe hier gerade nochmal die Screenshots vor mir. Das sind kleine Kunstwerke. Ich meine das wirklich jetzt ganz ernst. Es zwingt mir niemand, das zu sagen. Es ist wahnsinnig spannend anzugucken.
Das freut mich voll, dass du das sagst. Ja, ja, genau. Also Hades war ja auf jeden Fall eine Inspiration, auch vom Gameplay her. Aber genau, wir haben uns als Ziel gesteckt, wir wollen eben diesen coolen Mix aus 2D und 3D haben, weil wir haben einen Haufen super tolle und talentierte 2D-Artists bei uns und auch 3D-Artists und Tech-Artists. Wir wollen zeigen, was die können. Und wir sind wirklich auf einen tollen Mix aus beiden gekommen von der Technik, die dahinter steckt, nämlich, dass wir teilweise richtige 2D-Illustrationen haben, die wir auf 3D-Unterbauten projizieren aus der Kameraperspektive, sodass man, wenn man durch die Level läuft, nicht genau weiß, was ist hier jetzt mit Hand wirklich gemalt und was ist ein 3D-Modell, was kann sich gleich bewegen. Und auf der anderen Seite war es uns auch wichtig, eine interessante Motivik zu finden. Mhm. Das sieht man auch, wenn man die Demo mal spielt. Das ist ein ganz interessanter Mix aus so mittelalterlichen Ästhetiken, aber eben auch Punk-Ästhetiken, wie du vorhin schon gesagt hast. Das Spiel hat einen sehr rebellischen Vibe. Wir nennen es immer eine anarchistische Power-Fantasy. Deswegen haben wir uns sehr durch Punk- und Graffiti-Ästhetiken inspirieren lassen. Und dann kommen noch so ein paar Hightech Sci-Fi-Elemente mit dazu. Und das ist ein super interessanter, super spaßiger Mix, in dem es auch sehr viel Spaß gemacht hat, die ganzen Characters zu designen und die Level zu designen und diesen Stil zu entwickeln.
Genau dazu eine kurze Zwischenfrage. Das Character-Design oder auch Gegner-Design generell, das ist ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, führt das ganz unterschiedliche, auch historische Stilrichtungen ja fast schon zusammen aus der Kunstgeschichte. Ich sehe hier auch ganz viel so Bildsprache aus dem Katholizismus zum Beispiel bei manchen der Figuren. Wie sage ich das? Wie brainstormt und designt man sowas? Wenn man so viele Quellen hat, aus denen man schöpfen kann und ja eigentlich auch im Sinne der visuellen Leitlinie auch schöpfen soll, wie findet man da einen roten Faden? Entwickelt man da hinter den Kulissen so eine Art Formel, dass man sagt, alles klar, 20% Katholizismus, 20% allgemein Mittelalter und nochmal 30% Punk? Also wie macht man das, dass auch diese Bildsprache, wenn es so viele unterschiedliche Quellen gibt, kohärent bleibt?
Genau, so ähnlich läuft das im Prinzip. Also ich muss hier auch großen Shoutout an Anjin, unseren Game Director. Ja. Der hat die Welt, in der das Spiel spielt, sich ausgedacht. Und da war schon von Anfang an eben dieser, wir sind hier in einer feudalen, mittelalterlichen Gesellschaft, aber da sind Sci-Fi-Elemente mit drin. Und dieser Punk-Charakter, der kam später noch dazu, dadurch, wie sich unser Hauptcharakter entwickelt hat. Und genau, der Stil wurde dann eben sehr geprägt durch Anjin und durch Root. Und wir kamen zusammen und wie sich das auch entwickelt hat im Laufe des Projekts, eben genau auf so eine Art Formel, wie du gerade beschrieben hast. Zum Beispiel beim Gegnerdesign haben wir gesagt, okay, die müssen ein bisschen, also die sind aus Roboterteilen und aus Mittelalterteilen zusammengesetzt. Und die müssen sich aber immer ein bisschen bewegen, wie als wären das Tiere. Also wir haben dann bei manchen Gegnern als Inspiration gehabt, einen Einsiedlerkrebs zum Beispiel. Und dann wussten wir, okay, dieser Gegner, der braucht jetzt so kleine Roboterbeinchen, aber der hat eben auch eine Glocke, wirklich eine Kirchenglocke auf sich sitzen, die er wie eine Muschel oder wie ein Schneckenhaus benutzt. Und so muss er sich dann auch bewegen. Und durch diese Kombination ist dann die Ästhetik zustande gekommen. Wir haben gesagt, okay, wir sind hier in dieser Mittelalterwelt, aber dieser Punk-Charakter, der kommt durch unseren Hauptcharakter on top. Deswegen ist hier überall Graffiti. Das sieht man auch im UI sehr viel. Da haben wir uns richtig reingelegt in diesen Zusammenschnitt aus diesen mittelalterlichen so Manuskriptzeichnungen und Graffiti-Art. Und so kam das dann zustande.
Wie verhindert man, dass man bei so auch teilweise ja wirklich abenteuerlich und vor allem ungewöhnlichen Silhouetten nicht die Übersicht verliert, wenn man das Spiel tatsächlich spielt. Das ist ja was gewesen, was ich beim Spielen gemerkt habe. Man muss die Sehgewohnheiten so ein bisschen drauf anpassen. Das ist quasi der Preis, den man wohl zahlen muss, wenn man dafür auch eine originelle Spielwelt bekommt mit originellen Figuren, die man so noch nicht gesehen hat. Weil es sind eben nicht die Gegner, die man in vielen anderen Spielen schon mal auf dem Visier hatte und weiß, alles klar, das ist die Silhouette eines Kriegers, ne, eines Bogenschützen, bla. Sondern man muss so ein bisschen reinfinden. Ich habe das auch gemerkt. Mein Eindruck war auch, es fühlte sich an, dieses Spiel, wie wenn man einen Spaziergang macht, und der Spaziergang ist jetzt quasi der Weg durch den Steam Store, und dann sieht man jenseits eines Zauns so eine Weide mit Tieren drauf, die man noch nie gesehen hat, und man denkt sich, ich muss da hin und muss sie streicheln. So. Und man weiß ganz genau, wenn man hinkommt und sie streichelt, aka das Spiel spielt, das wird Spaß machen, das ist eine große Freude. Aber der Zaun, der ist durchaus ein kleines Stückchen hoch, man muss drüber klettern. Mit anderen Worten, ich brauchte ein bisschen im Spiel, um die Übersicht zu gewinnen und zu verstehen, wie ich das Spiel lesen muss. Ist das was eine Gefahr gewesen, die ihr eh immer auf dem Schirm hattet? Und wie umschifft man das, dass es eben nicht zu hoch wird, diese Hürde?
Genau, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Da hast du schon recht. Es ist sehr viel los auf dem Bildschirm. Und das ist auch teilweise gewollt, ja. Weil wir wollten, dass das Spiel eben laut ist. Und wir wollten nicht zu viel zurückhalten, weil wir wussten, wir haben hier volle kreative Power. Wir können hier richtig, richtig was auftischen, und das wollen wir auch zeigen. Aber ja, das ist ja immer bei Game Art so, man muss sich auch dem Gameplay unterwerfen. Also es muss leserlich sein, und vor allen Dingen in Action-Games, wo viele Effekte noch unterwegs sind, wenn man viele Gegner gleichzeitig bekämpft, dann kann es oft sehr durcheinander werden. Und das wird, wir haben uns eine Farbbibel sozusagen geschrieben, in dem wir festgelegt haben, okay, Charaktere und Gegner müssen die und die Farbrange abbilden. Im Hintergrund muss es so und so aussehen. Wir sind reingegangen, und wenn man in einem Spiel, die Kameraperspektive ist so ein bisschen top-down, haben gesagt, okay, der Boden, der darf nicht zu viele Kontraste haben, weil sonst sieht man nicht mehr die Gegner, die sich darauf bewegen. Wir haben gesagt, die Effekte, die passieren während dem Kampf, sind Neonfarben, damit sich das gut abhebt, aber müssen eben auch mit den Attacken im Einklang sein, dass je nachdem, welche Waffe man ausgerüstet hat, folgt das auch verschiedenen Farbregeln. Und so hat sich das alles entwickelt. Da gehört auch viel Ausprobiererei natürlich dazu. Und man muss da ein gutes, das, man muss da den Überblick behalten, was will ich hier erreichen mit dem Effekt oder mit dem Asset, und wie balanciere ich, dass das möglichst cool aussieht mit, ist es noch leserlich und verständlich. Und unser Stil ist an manchen Ecken deswegen auch ein bisschen, ein bisschen unkonventioneller. Und wie du sagst, man muss auch reinkommen teilweise. Wenn viel los ist auf dem Bildschirm, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen.
Wie nervös bist du jetzt während des anlaufenden Steam Next Fest, wo jetzt ganz viele Leute die Demo in die Hand bekommen und wahrscheinlich ihr so eine große Testgruppe damit bekommt wie noch nie, ob die Leute das checken? Weil, also das stelle ich mir wirklich, also ich würde durchdrehen, wenn man jetzt daheim sitzt vor seinem PC und denkt, holy shit, hoffentlich kommen die Leute klar damit. Macht das was mit dir? Okay, ich höre es schon.
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen, wenn man 2 Jahre lang an was gearbeitet hat und genau. Dann wird das so in die Welt rausgeschickt, und dann denkt man so, oh bitte, hoffentlich klappt das alles. Und das ist aber halt auch mega cool zu sehen, Leute, die darauf reagieren und die sich auch daran erfreuen. Und also alles Feedback, was wir bis jetzt zurückgekommen haben, war, wenn es negativ war, etwas, worauf wir uns schon eingestellt haben, im Sinn von, das sind Baustellen, wo wir wussten, da können wir noch was drehen. Da war jetzt nichts groß Überraschendes dabei. Und das ist auf einer Seite auf jeden Fall sehr furchteinflößend, hier das, die Demo online zu stellen und sehen, wie das alle spielen. Und einer meiner großen oder meiner Sorgen war eben dieser Vergleich mit Hades, weil Hades so ein gutes, so ein poliertes und krasses Spiel ist. Und also jetzt auch Hades 2, wo gerade auch ja die Woche jetzt ein neues Update für den Early Access kam. dass ich Angst hatte, dass man das, dass es als negativ auffällt, mit Hades verglichen zu werden. Aber das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben und was mir auch sehr viel wert ist, das so zu bekommen, war, ja, man sieht die Inspiration von Hades, aber man sieht eben auch, dass wir noch was Eigenes versucht haben.
Ja.
Weil durch diesen Punk-Charakter und wie unsere Welt aussieht, es ist was Eigenes.
Ja.
Und ja.
Das unterstreiche ich auch, wie gesagt, ich habe es auf der Gamescom schon gesehen, selbst jetzt gespielt und das ist auch genau mein Eindruck und das finde ich, gebe ich schon mal direkt als Hinweis für die mithörenden Kollegen und Kolleginnen aus dem Journalismus mit raus, wenn man dann wirklich einfach nur bei dem Punkt stehen bleibt und sagt, ja, ist wie Hades, aber aus Deutschland, dann wurde eine Arbeit nicht richtig gemacht und zwar auf der journalistischen Seite. Also ohne Witz, das Spiel verdient mehr Aufmerksamkeit im Sinne von aufmerksam hinsehen, als im Vorbeigehen zu sagen, naja, ist halt wie das andere, weil das stimmt einfach nicht. Also das möchte ich auch explizit nochmal sagen, weil
ja.
Das wäre schade, wenn es daran dann irgendwie, weiß ich nicht, stolpern sollte. Apropos furchteinflößend, ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs nochmal ein anderes Thema mit aufrollen, was da aber irgendwie auch vielleicht mit dranhängt. Und zwar furchteinflößend in der Hinsicht, wir alle, also von unterschiedlichen Positionen aus, du und ich, bekommen ja so mit, ne, in den letzten Monaten, aber auch Jahren, wie sich diese Spielebranche mal wieder entwickelt. Und momentan ist ja jetzt schon seit längerer Zeit eine Phase, wo man sagt, ach du liebe Zeit, wo ist der Schnaps? Es ist alles ein bisschen anstrengend und nervenaufreibend. Das Geld sitzt überall nicht mehr so locker. Man hofft, dass jedes neue Spiel, das man so mitmacht, möglichst großer Erfolg wird, um das eigene Studio auf möglichst feste Beine zu setzen. Was mich mal ganz allgemein interessieren würde, wie gehst du als Mensch so damit um? Also das ist das überhaupt was du als Artist in der Spielebranche so mit im Hinterkopf hast oder versuchst du das auszublenden oder gehst du da total pragmatisch mit um und sagst, naja, wenn die Brücke irgendwann kommt, dann laufen wir drüber, vorher denken wir nicht drüber nach. Wie gehst du damit um?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also ja, alles, was du gerade gesagt hast, stimmt. Und das wird irgendwie auch nicht besser, wenn man sich so ein bisschen umschaut in der Branche. Man kriegt immer wieder Neuigkeiten von hier wurden wieder Leute entlassen und das Studio schließt und sowohl bei kleinen Studios als auch großen Studios und weltweit auch. Und das, ja, das macht einen, erfüllt einen nicht gerade mit Hoffnung.
Ja.
Und ich bin noch sehr hoffnungsvoll, sagen wir es mal so.
Ja.
Also ich bin jetzt niemand, der dann sagt, dann suche ich mir halt was anderes, dann fange ich jetzt an, ich weiß nicht, einer großen Werbeagentur zu arbeiten oder sowas, weil das will ich halt auch nicht. Und ich finde, viele, man muss so ein bisschen versuchen, vor allem in Indie-Studios müssen wir versuchen, so lange wie möglich auszuhalten. Ich sag's mal so. Und versuchen, den Laden am Laufen zu halten. Weil was halt auch super schade wäre, ist, wenn die ganze Games-Branche zu so einem nur große Mainstream-Studios-Sache wird und zu so einer Corporate-Geschichte wird.
Ja.
Was ja schon teilweise der Fall ist.
Ja.
Aber ja, es ist nicht einfach. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Ja, ja. Du hattest ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, damals, ne, als du studiert hast, hast du ganz kurz dieses eine Schlagwort in deinem Leben aufploppen sehen, nämlich die Selbstständigkeit. Und hast gesagt, damals, ne, also auf gar keinen Fall, kann ich mir nicht vorstellen, mach ich mal lieber nicht. Wie sähe es denn? Und um Gottes Willen, wir hoffen, dass das natürlich niemals Thema wird, aber das schließt dieses Gespräch so schön in diese Klammer ein. Wie wäre es denn heute, wenn irgendwann in langer Zukunft die Situation mal kommt, dass du sagst, alles klar, ich mache mich jetzt selbstständig als Game Artist. Ist das was, wo du das Gefühl hast, das würde jetzt besser zu dir und deinen Fähigkeiten und deinen Vorlieben passen? Oder ist das nach wie vor was, wo du sagst so, boah, nee, sehe ich mich nicht?
Oh, ja, eher so, oh, ich weiß nicht. Ich finde, ich arbeite super, super, super gerne im Team mit anderen Leuten.
Ja.
Und das würde mir als Freelancer fehlen. Zumindest die Art von, man arbeitet langfristig in einer Gruppe mit tollen anderen Artists oder Game Designern, so diese Collaboration und dieses, man stellt ein ganzes Projekt von Anfang bis Ende zusammen auf die Beine. Das ist was man als Freelancer nicht so oft bekommt. Und man hat auch immer diese Kunden und Dienstleister-Beziehung. Und das interessiert mich nicht so sehr.
Ja, verstehe ich gut. Verstehe ich gut, ja. Dann, wie gesagt, hoffen wir, dass das einfach sehr lange jetzt erstmal gar kein Thema werden wird. Nochmal ein letztes zurück zu dem Spiel, Rainbreaker. Was mich abschließend noch interessieren würde, eine kleine Frage noch zum Schluss, weil ich das auch immer sehr, für mich persönlich auch immer wertschätze, wenn ich dann solche Spiele spiele und noch diese eine Sache weiß, und zwar, wenn du die Chance jetzt hast, die du ja jetzt hast, den Leuten und mir da draußen nochmal so eine Sache vor Augen zu führen, wo du sagst so, wenn ihr das Spiel spielt, guckt mal darauf, da bin ich richtig stolz drauf. Was ist es, wo du sagst, ey Leute, mega geil, hab ich gemacht, richtig toll.
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass die Leute, die das Spiel spielen, auf jeden Fall dieses Gefühl haben, was du vorhin bekommen hast oder was du vorhin erwähnt hast mit, boah, das sieht anders aus als andere Spiele, die ich bisher gesehen habe. Mhm. Ich will mehr davon sehen, weil dann kann ich mit dem Wissen leben, dass ich dazu beigetragen habe, diesen Stil zu finden.
Schön.
Und das finde ich, da bin ich sehr, wäre ich sehr stolz drauf.
Toll.
Wenn das noch mehr Leuten so geht.
Ach, schön.
Weil dieses Gefühl von, das Medium Game Art so ein bisschen die Grenzen auszuloten, das ist was ich mir sehr wünschen würde in allen Projekten, an denen ich jemals arbeite.
Toll. Und dann schauen wir mal, ne? Im März ist es soweit, wie die Leute da draußen es dann alles so aufnehmen, was wir hier gerade besprochen haben. Und wer weiß, ne? Vielleicht ergibt es ja dann die Gelegenheit nochmal, dass wir erneut hier die Stühle zusammenrücken und sagen, so, wie ist es denn jetzt? Spiel ist erschienen. Was sagt die Welt dazu? Aber bis dahin sind es ja noch ein paar Tage und da wünsche ich dir erstmal ganz viel Glück und Erfolg mit allem.
Ja, danke schön.
Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Auch unfallfrei, was Wassermengen in dieser Wohnung angeht. Es sieht alles trocken aus.
Sag's nicht zu früh.
Ja, ein kleiner Hauskater fährt gerade auf einem Bötchen an mir vorbei, hat so eine Friesenjacke an.
Ahoi, ich
kümmere mich
nur
da gleich drum. Ja. Nee, also vielen Dank nochmals. Viele starke Nerven jetzt für das Steam Next Fest und alles, was da so auf euch dann einprasselt an Feedback. Mal gucken, ne? Vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder.
Ja, würde mich freuen.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war mein Gespräch mit Frauke. Vielen Dank an Sie für Ihre Zeit natürlich und vielen Dank an euch da draußen für die gespitzten Ohren. Wie gesagt, Rainbreaker, Empfehlung von mir, zumindest sich das mal anzusehen. Und ansonsten wünsche ich euch mit all den anderen Spielen, die vielleicht gerade bei euch laufen, eine ganz wundervolle Zeit. Wir hören uns wieder nächste Woche am Sonntag, außer ihr gehört zum erlesenen Kreis der Unterstützerinnen und Unterstützer. Dann bekommt ihr auch schon am Dienstag oder am Freitag wieder was auf die Ohren. Und damit wünsche ich euch eine wundervolle Woche, so gut es irgendwie geht. Und sage, wir hören uns ganz bald wieder.